Der Sankala Marketing Podcast.
Hanna stellt heute klar, dass sie es nicht so sehr mit den Jans, Ollis, Tommys und Felixen dieser Welt hat.
Ja, genauso lange wie Gemischtes Hack zu hören oder Fest und Flauschig oder all diese anderen Laber-Podcasts.
Und Markus verzaubert mit dem Stilmittel der Repetition.
Location, 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 Location.
Thorsten hingegen liebäugelt mit der Rolle eines maritimen Jockeys.
Ich reite auf einem Seepferd.
Ich würde gerne mit euch über den Journalismus sprechen und die Medienhäuser. Verlage und Medienhäuser kämpfen ja in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vielfach ums Bestehen oder zumindest um die Aufmerksamkeit. Und wenn man jetzt auf den Markt schaut, dann gibt es ein Unternehmen, was trotz dieser Entwicklung in der Branche immer wieder positive Ergebnisse erzielt. Und das ist die Zeit. Die Zeit hat mal wieder Rekordergebnisse verkündet. Entgegen dem Branchentrend vermeldet das Medienhaus einen Auflagenrekord. Laut jüngsten IVW-Zahlen stiegen Gesamtverkauf und Abo-Auflage der Wochenzeitung auf Höchstwerte. Wenn man jetzt auf die Konkurrenz schaut, sieht es nicht ganz so gut aus. Also Spiegel und Stern verzeichnen zwar steigende Abos, aber sinkende Auflagen. Bei der FAZ, dem Handelsblatt oder der Bild sind durchweg Minuszahlen zu vermelden. Neben diesen Auflagenrekorden steigt auch der Anzeigenumsatz solide sowie der Gesamtumsatz des Unternehmens. Also der Zeitverlag erwirtschaftete 2024 306 Millionen Euro Umsatz. Das waren 5% mehr als im Vorjahr und vor allem deutlich, deutlich mehr als zu vergangenen Zeiten, wo eben die Zeit auch teilweise ums Überleben gekämpft hat. Jetzt meine Frage an euch. Was meint ihr, warum kann sich so eine Traditionsmarke, die seit 1946 besteht, so stabil halten bzw. in diesen Zeiten so positive Ergebnisse vermelden?
Hauptaussage, klare Positionierung. Die haben eine Kundengruppe, die genau diese Positionierung schätzt, und zwar genauso wie vor Jahrzehnten. Vorteil für Zeit ist, dass direktere Wettbewerber in den vergangenen Jahren schwer nachgelassen haben, sodass, wenn es darum geht, ein linksliberales Leitmedium von überregionalem Charakter zu kaufen, es in Deutschland nur ein Angebot gibt, und das ist die Zeit. Dann weiter, wenn man sich ansieht, wofür steht die Zeit? Die Zeit ist als Printprodukt ein ikonisches Printprodukt, nämlich aufgrund ihres überdimensionalen Formats, das man ja eben zum Beispiel nicht bequem beim Zugfahren lesen kann. Und ich glaube, das spielt schon eine Rolle, dieses Touch and Feel, dass das da ist und dass man dieses Touch and Feel auch mit diesem Printmedium verbindet. Der zweite Punkt ist aber, dass die Zeit im Laufe der letzten Jahre es geschafft hat, ihr Medienprodukt sehr schön zu digitalisieren. Es ist wichtig, dass du die Zeit in jeder digitalen Form inzwischen erhältst.
Ich habe mich mal gefragt, welchen Job macht eigentlich die Zeit für einen Kunden? Und wenn du dich dann so ein bisschen anguckst und Kundenstimmen dir anhörst, dann nennen die das journalistisches Kino, den höheren Anspruch. Also das, was ich auch schon genannt habe, wo halt echter Journalismus noch dahinter ist. Und ich glaube, das ist wirklich Kern dessen, was die Zeit heute auch liefert. Ich würde bei dem, was du sagst, Thorsten, dass die sich so schön digitalisiert haben. Ich bin so ein Abo-Testnutzer von der Zeit. Musst mal in den digitalen Prozess reinkommen. Wenn du nur ein Kurzabo abschließt, dann wirst du irre, weil eine Mail teilweise erst in 3 Wochen beantwortet wird. Also die Digitalisierung kann es noch nicht so sein. Auch wenn du dir die Auflage anguckst, dann haben sie gerade mal 240.000 reine digitale Abonnenten. Wenn du das vergleichst mit der FT oder auch der New York Times oder dem Guardian, dann sind das die Digitalisierungsraten, die sind asymptotisch. Und ich glaube auch nicht, dass das Print-Abo das ist, was sie retten wird, sondern wirklich das Kernangebot dieses wirklich überlegten und orientierunggebenden Journalismus, der nicht unbedingt bei jeder Aussage aus Washington sofort den Niedergang der Demokratie einläutet, sondern wirklich versucht, Hintergrund zu bieten und zum Durchatmen anzuregen. Ich habe mal einen Satz gehört von einem der der Redakteure vom Online-Bereich, der hat gesagt, wenn ein Amerikaner anfängt durchzudrehen, dann gehe ich auf den Balkon, rauche eine Pfeife und komme wieder zurück und überlege mir, was ich schreibe, während in Amerika schon X und Twitter überläuft an Kommentaren dazu. Und ich glaube, das macht die Zeit wirklich aus. Vom Kern her, nicht nur von der Positionierung, sondern von der Kernleistung her, heute echt einen Job zu erledigen, den wenige so hinkriegen noch.
Der große, große Vorteil ist ja einfach, dass es unter einer Marke alles läuft und nicht wie bei Gruner und Jahr unter diversen Titeln und Marken. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist aber, und da würde ich wiederum Thorsten zustimmen und dir widersprechen, Markus, also die Digitalisierung, ich sehe das schon, dass das Portfolio extrem durchdigitalisiert wurde. Und einfach diverse neue Inhalte geschaffen wurden. Und das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel absoluter Fan der Zeit bin und das eine der Marken ist, mit denen ich am meisten am Tag vermutlich mich beschäftige. Einfach dadurch, dass sie ein umfassendes Angebot geschaffen haben, wo sie diesen Kernnutzen übertragen haben auf neue Angebote. Seien es die Podcasts, seien es die Social-Media-Formate, seien es auch die Veranstaltungen, dann so ein Format wie Freunde der Zeit, Content-Marketing-Angebote. Also es dreht sich alles um diesen Qualitätsjournalismus. Es ist alles brutal gut recherchiert. Ich habe es zweimal selber miterlebt, wie eben an solchen Stories gearbeitet wird und das geht ins Detail ohne Ende. Und ich glaube, das ist wirklich der große Vorteil, dass man eben zum einen festhält an diesem Kernnutzen, zum anderen diese Printausgabe noch hat, wie du es gesagt hast, Thorsten, und dann aber auch einfach in neue Bereiche reingegangen ist. Und sie waren bei Podcasts beispielsweise sehr, 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 sehr früh. Also da haben sich wenige Medienhäuser mit diesem Thema auseinandergesetzt, als sie in den Markt reingegangen sind.
Würde ich eigentlich unterschreiben. Ich glaube aber genau, dass da noch ein Riesenpotenzial ist. Den Erfolgspfad, den die fahren, den kannst du bei der FT sehen, den siehst du bei der New York Times schon seit Jahren und das ist auch der richtige Weg. Mein Hinweis geht einfach in die Richtung, da kannst du einfach von den digitalen Nutzern her noch viel mehr tun. Das Angebot mag digitalisiert sein, aber bei Nutzern ist es noch lange nicht angekommen. Also da haben sie noch ein Riesenpotenzial. Ich gebe dir recht, dass die viel machen, aber die Akzeptanz hängt am Blatt. Und ich glaube, das, was sie aber inhaltlich machen, ist wieder medienagnostisch einfach ein verdammt guter Job, eine Meinung und dir fundierte Informationen zu bieten. Und das ist der Kern des Ganzen. Und deswegen wird es auch meiner Meinung nach länger überlegen, als man sich das vorstellt.
Es sind natürlich jetzt auch hohe Benchmarks, die du hier heranziehst.
Wir reden über den Qualitätsjournalismus in Deutschland und den musst du benchmarken gegen den Qualitätsjournalismus in der Welt. Und das ist halt ein Economist, das ist eine FT, das ist ein Guardian. Und sie gehen alle in die Richtung und all diese Medien sind nicht gerade schlecht aufgestellt. Das will ich damit sagen.
Genau, und dann ist jetzt ja auch eine spannende Entwicklung zu sehen, wie es weitergeht, wenn Zeit Online und die Zeit, das Printprodukt nicht mehr getrennt laufen, sondern alles aus einer Redaktion kommt. Also ich glaube, das geht schon alles in eine sehr, sehr gute Richtung und das sind ja eben die Fakten, die dem Erfolg auch recht geben. Dann, ne?
Ich will nochmal zurückkommen zu meiner Anfangsaussage. Die Zeit bedient ein ganz bestimmtes Marktsegment. Und in diesem Marktsegment gibt es immer weniger Konkurrenz. Ich behaupte auch, die gesamte Polarisierung, politisch wie gesellschaftlich, arbeitet der Zeit in die Hände. Dass die Menschen, die politisch, gesellschaftlich auf der einen Seite zu Hause sind, sagen, okay, ich brauche ein solches Leitmedium. Und hier bietet, Anna, du hast es unterstrichen, die Zeit ein immer perfekteres Angebot. Also meine persönliche Meinung ist, und das sage ich bei anderen Medien überhaupt nicht, hier hat die Qualität zugenommen. Wenn ich mir andere Medien ansehe, ist mein Eindruck eher gegenteilig. Und die Zeit bedient ihre Klientel immer besser. Aber die Zeit wird eine andere Klientel nie erreichen. Das ist ein ganz maßgeschneidertes Produkt für ein ganz bestimmtes Marktsegment.
Da würde ich aber absolut widersprechen, wenn wir mal auf die anderen Formate schauen, also der Podcast-Bereich, die Zeitformate zählen zu den meistgehörten Podcasts in Deutschland, Zeitverbrechen, was jetzt alles gesagt und die werden eben jetzt auch nicht nur vermarktet in dem Sinne, dass Werbung für die anderen Angebote des Verlags geschaffen wird, sondern auch monetarisiert mit einem dezidierten Podcast-Abo. Ist jetzt die Frage, inwieweit wird das funktionieren, wird die Zukunft zeigen, aber das sind Formate, die sprechen nicht eine linksliberale Nische an, sondern eben mal fast gut Deutschland.
Spricht eine Nische an, die bereit ist, sich mit Themen länger und tiefer auseinanderzusetzen.
Ja, genauso lange wie Gemischtes Hack zu hören oder Fest und Flauschig oder all diese anderen Laber-Podcasts.
Ja, da wird es aber geringe Schnittmengen geben.
Also apropos mal Laber-Podcast, ja, das sind wir ja nur eigentlich nicht. Also Genau. Ich möchte nur eins nochmal sagen, weil wenn du hingehst und dir wirklich die Landschaft anguckst, New York Times, Guardian etc., dann ist die Zeit in der Liga. Das meine ich damit. Und da können sie noch extrem viel von lernen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber New York Times got me. Da bin ich jetzt seit 10 Jahren Abonnent. Und jetzt kommt's, Hanna, und das spielt dir in die Hände, muss ich dir recht geben. Vor allen Dingen über die Kochrezepte-App und nicht unbedingt über die Schlagzeilen.
Ja, derzeit Wochenmarkt ist fantastisch. Ich koche da, würde ich sagen.
Ja, ne, deswegen. Ja, so.
Ein Zeitmagazin ist sowieso der bessere Stern.
Mhm. Und so glaube ich, dass all die verstanden haben, dass es um den Inhalt geht und du dann dir Medien suchen kannst, in denen du ihn umsetzen kannst. Ja, das halte ich für wichtig. Diese alte Kampagne Print Work ist seit nicht. Ja.
Nachteil Zeit ist schlichtweg, dass sie in Deutsch ist.
Ja, genau.
Die New York Times, Economist, Guardian, die haben einen anderen Markt. Also der Guardian bedient schon allein den UK-Markt, den US-amerikanischen Markt, den australischen Markt mit eigenen Ausgaben und dann natürlich, und ist auch nicht unwichtig, den internationalen Markt. Und die Zeit hat nicht die Möglichkeit.
Ja, klar. Das zweite Thema für unseren heutigen Podcast rekrutiert sich wieder mal aus dem Schweizer Markt, hat aber, glaube ich, eine ganz interessante Komponente, die sich gut in den ganzen Dachraum auch übertragen lässt. Die Migro ist ja aufgeteilt in verschiedene Genossenschaften, die sehr selbstständig sind. Und es gibt jetzt ein Ladenkonzept, das Theo-Konzept. Theo selber, dieses Konzept, ist ein kassenloser, personalloser Laden, der eigentlich gebaut wurde von Teegut in Deutschland. Und das Konzept wurde vor gut 2-3 Jahren im Nachgang zur Pandemie in der Schweiz eingeführt und zuerst bei der Migro Zürich eingeführt und auch bei der Migro Ostschweiz. Man muss sich die Läden vorstellen, die sind relativ klein. Die sehen eigentlich aus wie früher so ein Diner in den USA, also wie so ein verlängerter Trailer, und sind vollautomatisierte Shops mit ca. 50 bis 90 Quadratmetern, 24/7 offen. Also bedeutet, man kann jederzeit dort einkaufen gehen. Es ist keiner, der einen da unterstützt. Ein Zugang passiert entweder mit einer Kreditkarte oder einer App und es gibt einen Self-Checkout. Und die Personalpräsenz beschränkt sich eigentlich ja dann auf Anwesenheit, wenn Regale aufgefüllt werden müssen. Das Konzept wurde getestet im Großraum Zürich und gleichzeitig eben, wie gesagt, bei der Migro in der Ostschweiz. Nun hat die Migro vor ein paar Tagen verkündet, dass sie die beiden Geschäfte, die sich in der Agglomeration um Zürich angesiedelt hatten, geschlossen werden. Und auf der anderen Seite hat aber die Migro Ostschweiz verkündet, dass sie dieses Geschäft ausbauen will und mehrere dieser Läden ausbauen will, die vor allen Dingen sich im Großraum St. Gallen bewegen und dort relativ erfolgreich laufen. Ja, meine Frage ist jetzt so ein bisschen, das sind ja so Mixed Messages. Die einen Läden werden zugemacht, die anderen werden eröffnet. Was sind die Challenges, die ihr da seht? Ist das überhaupt ein Konzept, was sich durchsetzt, oder ist das eher schon wieder so ein leichter Abgesang auf etwas, was in der Pandemie ganz hoch gehandelt wurde, nämlich der kassenlose Laden?
Ja, ich glaube, da gibt es ja noch viele weitere Beispiele, sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz, als auch international, von Formaten, die aufgemacht haben, wieder geschlossen haben, aufgrund unterschiedlichster Herausforderungen oder aber auch noch Bestand haben. Aber es sind ja ganz viele verschiedene Faktoren und ich habe da ja schon mal in diese Kerbe reingehauen meines Freundeskreises, wo eine Vielzahl an Menschen eben an den Self-Checkout-Kassen die Dinge in großem Maße einsteckt und eben Diebstahl betreibt. Und ich glaube, das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, der hier zu berücksichtigen ist. Genauso eben wie Vandalismus, das ist sicherlich auch ein Punkt. Und das ist ja auf der einen Seite vermutlich jetzt nicht so hoch, wenn man an Standorte wie Herisau denkt. Dann hat man aber eine andere Seite. Und das ist dann natürlich auch die Frage nach der Betriebswirtschaftlichkeit. Macht das wirklich Sinn? Wollen wirklich so viele Menschen dort nachts noch oder zu Randzeiten ihre Lebensmittel kaufen? Und ich glaube, das ist einfach wahnsinnig schwierig, diesen Sweet Spot da zu finden aus Standorten, wo eben Diebstahl und Vandalismus gering gehalten wird und auf der anderen Seite aber auch eine Nachfrage da ist. Und ich glaube, das ist das Hauptfragezeichen bei all diesen Konzepten und wird sicherlich auch beim Standort Herisau ein Fragezeichen sein, was damit einhergeht. Und deswegen bleibe ich da so ein bisschen verhalten in meiner Begeisterung. Wo ich schon noch einen Anwendungsfall sehe, ist in so Semi-Public-Bereichen. Aber ich denke, das sind eben noch so Orte, die wirklich einen hohen Zweck haben. Unis, FHs, Spitäler etc. Da kann ich es mir gut vorstellen. Aber jetzt in so eher ländlicheren Regionen fraglich, meiner Ansicht nach.
Mein Punkt ist der, was ist der wirklich zentrale Job to be done? Aus meinem Blickwinkel geht es hier im Wesentlichen wirklich darum, dass Kundinnen und Kundinnen schlichtweg wissen, ich kann da mehr oder weniger an jedem Tag, zu jeder Tageszeit hingehen und kann meinen alltäglichen Einkauf erledigen. Das ist im engeren Sinne sehr simpel beschrieben, der Job to be done. Und jetzt haben wir rechtliche Rahmenbedingungen und auch arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen unter anderem. Wir haben Effizienzüberlegungen, die ja erstmal nichts mit den Kundenwünschen zu tun haben. Und jetzt gehen Managerinnen und Manager immer wieder hin, setzen neue Technologien ein und versuchen, Konzepte zusammenzubauen, um diesen Job to be done irgendwie zu erledigen. Aber letztendlich kommen dann Lösungen heraus, die das nur sehr unvollkommen tun können. Mit Blick auf die Planungen, die da jetzt in Herisau von der Mikro vorgenommen werden, sehe ich dieselbe Problematik. Wenn es ginge, macht man seinen Laden 7 Tage die Woche auf. Der muss nicht nachts um 2 Uhr auf sein. Das reicht komplett, wenn der um 6 Uhr morgens aufgemacht wird und sagen wir um 22 Uhr zu, dann hast du den Job erledigt. Warum lassen wir den 24 Stunden jetzt auf? Naja, weil es technologisch geht. Und wenn ich mir jetzt auch noch dieses Theo Small Shop Format ansehe, ich finde es ja nett, aber da vermischen sich dann auch wieder verschiedene Zielrichtungen. Warum muss das Ganze auf Nachhaltigkeit getrimmt werden? Warum wird es vermarktet mit einem Wording, wo von einem erdverbundenen Konzept gesprochen wird? Da scheint mir dann noch wieder eine ganz andere Idee vom Marketing hineinzukommen. Verständlich, weil man ja gelernt hat, dass sich das Konzept nicht von selber verkauft. Also muss man jetzt irgendwas drauflegen, irgendeinen Zusatznutzen reinpacken, um für wieder eine andere Kundengruppe attraktiv zu sein. Mein Punkt ist schlichtweg, wir leben in Ländern, wo andere rechtliche und gewerkschaftliche Rahmenbedingungen herrschen, als zum Beispiel in den USA, wo die schlichtweg 364 Tage im Jahr die Läden aufmachen. Je nachdem sind die um 5 Uhr morgens schon auf oder um 6 Uhr und werden dann um 9 oder 10 Uhr zugemacht.
Ja, ich würde nochmal aus einer klassischen Handelsbrille drauf gucken und mal die 4L des Marketing-Mix des Handels aufnehmen. Location, 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 Location. Und vielleicht mal ein bisschen was zum Hintergrund. Die Kampfthese war ja, dass diese Läden eigentlich aufgemacht werden müssen, dort, wo die Menschen sind. Also ein Amazon Go Store hat relativ direkt gegenüber ein 7-Eleven gehabt, hat ein Heidengeld genommen für das, was du da gekauft hast, mit der Annahme, dass das ohne Personal halt effizienter und angenehmer für den Kunden ist und trotzdem eine Zahlungsbereitschaft abzuholen ist. Das ist dieselbe Überlegung gewesen mit den Avec-Läden, die wir gefunden haben, dann in der Aglo, dann gab es mal einen auf dem Zürcher Hauptbahnhof, die Spar24-Läden etc. etc. Und diese ganzen Konzepte waren darauf ausgerichtet, dass man eigentlich versucht hat, in der Innenstadt an Punkten, wo viel Frequenz ist, 24 Stunden Geschäft machen zu können. Es zeigt sich genau das Gegenteil. Denn anscheinend funktioniert es in den Boonies besser als im Zentrum. Das heißt also, dort, wo eine Unterversorgung stattfindet, wo du eigentlich keinen Laden findest, da gibt es nicht viele Alternativen. Vor allen Dingen auch nicht am Wochenende und die Tankstelle ist dann auch schon wieder einen Meter weg, wo du dann was kaufen kannst. Und in dem Umfeld glaube ich, und deswegen finde ich diesen Ansatz zu sagen, lass das mal die in der Ostschweiz machen, dass die versuchen, dieses Konzept weiterzuentwickeln. Und zwar, und jetzt kommt's, im Ersatz eines Migros-Verkaufswagens, den es früher gab, gehst du halt jetzt mit günstigen Flächen dorthin, wo du vorher keine Standorte hattest. Und das halte ich für einen Weg, der könnte schon funktionieren. Die Frage ist, ob das richtige Sortiment ist, wo ich dir recht gebe, auch Thorsten, du musstet nicht 24 Stunden offen halten. Es gibt das schöne Beispiel von dem Metzger hier in Uitikon bei Zürich. Da kannst du am Wochenende dir dein Tomahawk-Steak rausholen, das kostet dich 60 Franken. Er hat auch von 8 bis 18 Uhr, da kannst du dein Steak dir für den Sonntag zum Grillen holen. Da ist aber eine Kamera drin und die guckt auch, welches Nummernschild davor steht. Also der ganze Fraud-Charakter wird da über eine 100%ige Überwachung halbwegs eingefangen und der funktioniert seit Jahren hervorragend. Aber auch da eher ab vom Schuss als da, wo die Menschen viel rotieren. Und deswegen finde ich diesen Weg sehr spannend, das Ding sozusagen zu drehen, zu pivoten und zu sagen, wir gehen auf andere Standorte und decken damit Räume ab, die wir vor 10, 15 Jahren mit einem 1M-Laden mal aufgegeben haben.
Finde ich gut, was du sagst. Kann ich nachvollziehen. Sehr gut, ja.
Und trotzdem muss man sagen, wahrscheinlich ist deinem Metzger gegenüber, die Sympathien sind da wahrscheinlich schon nochmal höher, genauso wie bei den Bauernläden. Ich würde diesen Effekt nicht unterschätzen, den das eben hat, dieses jetzt aber wirklich und jetzt erst recht. Und das liest man jetzt ja genauso in den Kommentarspalten eben, dass die gerade bei den Konzepten, die scheitern, die Menschen schreiben wunderbar, da hat mal wieder eben die Gerechtigkeit gesiegt. Also ich glaube, das hat schon eine emotionale Komponente.
Ich unterschreibe das. Ich glaube, dass da ein gehöriges Moment an Kapitalismuskritik auch gut durchgeht, keine Frage. Ich hätte einen anderen Kritikpunkt und das ist das, was man bei Amazon Go gesehen hat. Das hat man jetzt auch erst rausbekommen, dass da gar nicht so viel KI drin war, sondern mehr Inder saßen, die dann auf Kameras gestarrt haben und vergrößert haben, welches Produkt da verkauft wurde, ist auch erst gerade herausgekommen. So, fake it until you make it. Was aber heißt, du brauchst eine unheimliche Masse an Daten, damit sich die KI erstmal gelohnt hat damals. Und das nächste ist, die Skalierung hat bei Amazon Go, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, nicht so funktioniert, wie es nötig war. Und das ist mein Fragezeichen dann bei der Migros. Reicht es aus, die Läden in der Ostschweiz aufzumachen, um da draußen skalierbares Geschäft zu machen, was dann auch wirklich profitabel in sich funktionieren würde? Wahrscheinlich ist es im Gesamtportfolio und der Gesamtstrategie der Migros halt momentan ein Flaggschiff-Projekt, was zeigt, guck mal, wir können in unserem Kernbereich im Supermarkt doch innovieren und wir sind in der Lage, Dinge zu machen, die den Migros-Gedanken auch wieder nach vorne treiben. Ob das jetzt wirklich ökonomisch funktioniert, da habe ich meine Zweifel. Ja, also wenn es nicht mal die Amazons hinkriegen.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Es geht um eine Körperpflegeserie-Marke für den Herrn und zwar um Old Spice. Old Spice hat im Dachraum nie so abgehoben wie in den USA. In den USA ist Old Spice seit 2010 so richtig gut im Rennen. Was ist 2010 rund um Old Spice geschehen? Dort hat Procter & Gamble die Marke Old Spice repositioniert. Was war geschehen? 2010 ist man mit einer Werbekampagne eingestiegen, die absurden Humor zelebrierte. Wer sich erinnert, kann sich vielleicht erinnern an einen sehr gut gebauten, sehr gut aussehenden jungen Mann, der rückwärts auf einem Pferd saß und Old Spice anpries. Der Claim lautete damals, the man your man could smell like. Frauen sahen den Mann, den sie sich wünschten und Männer konnten die Botschaft mitnehmen, wenn ich Old Spice nutze, dann würde ich genauso gut aussehen wie der Herr. Der Spot war von der Tonalität durchaus sinnbefreit und endete typischerweise eben auch noch mit einem Spruch, der hieß, I'm on a horse. Und I'm on a horse gehört immer noch zum Alltagsvokabular jedes Amerikaners, jeder Amerikanerin, ähnlich wie Yada, Yada, Yada aus Seinfeld. Also ganz, ganz großes Werbekino. Diese Kampagne wurde dann auch immer wieder sehr gut aktualisiert. Diese Kampagne ist aber im deutschen Sprachraum überhaupt nicht angekommen. Und jetzt hat Procter & Gamble beschlossen, dass der Dachraum auch erobert werden soll. Und man nimmt im Grunde die Grundidee, setzt jetzt aber auf einen deutschen Protagonisten, und zwar auf Teddy Tecleran. Man kann sicherlich sagen, derzeit einer, wenn nicht der erfolgreichste deutsche Comedian. Und er gibt in dem Werbespot jetzt einen Piraten, der auf einem Schiff unterwegs ist, auf dem die anderen Piraten halt alle ziemlich stinken. Und er fällt auf, weil er halt göttergleich nach Old Spice riecht. Der Film ist genauso absurd wie die Filme damals in den USA. Er springt dann vom Schiff, setzt sich auf ein Seepferd und sagt, ich reite auf einem Seepferd. Ich frage euch, wird diese eingedeutschte Werbung Old Spice in Deutschland jetzt weiter nach vorne bringen oder wird da wenig bis gar nichts passieren?
Ich bin ein absoluter Fan der klassischen Smell Like a Man-Man-Kampagne. Und das hat noch einen anderen Grund, als den du genannt hast, Thorsten. Das war damals eine der ersten Marken, die auf digital gesetzt hat und damals eine Riesenchance hatte, eine neue Zielgruppe anzusprechen, ohne dass es die bestehende gemerkt hat, weil die alten Zielgruppen noch nicht so digitalisiert waren und die Jungen digitalisiert auf Facebook sich die Videos angeguckt haben. Und dieser Move, Kundenakquisition über neue Kanäle, den fand ich damals extrem begeisternd. Hinzu kommt die Art des Humors, die mir zugänglich ist bis zu einem gewissen Grad und auch dann irgendwann abbricht, aber ich glaube, den Humor der Zielgruppe relativ gut getroffen hat. Ich habe so immer meine Probleme, wenn solche kulturell verankerten Dinge so versucht werden, in andere Märkte zu übertragen. Das ist ja eine Form des amerikanischen Humors, der sehr stark auf Personifizierung aufbaut und dergleichen. Und ich mir nicht sicher bin, ob der gute Teddy wirklich derjenige ist, der das dann für Old Spice auch richtig reißt. Ich finde seine Comedy großartig teilweise. Bei Last One Laughing ist er der Erste, der mich aus dem Raum geschossen hat. Aber ich tue mich schwer damit zu sagen, dieser Humor, der amerikanische, der lässt sich gut auf Europa übertragen. Da fehlt mir ein bisschen der kulturelle Fit. Aber straft mich lügend, weil ich bin nicht Teil der Zielgruppe. Hurt Spice hatte mein Opa und das ist bei mir verhaftet und das geht auch nicht mehr raus. Aber es mag bei anderen funktionieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob dieses, ich nenne es jetzt nicht plump, weil es ja schon intelligent gemacht ist, sich einen deutschen Komiker rauszusuchen. Aber ist es intelligent genug, dann wirklich so dran zu festzuhalten, dass der dann auf dem Seepferdchen landet? Aber das weiß ich noch nicht. Da bin ich mir noch nicht so sicher.
Ich glaube, das ist jetzt die große Chance, weil viele derer, die es jetzt sehen, denken halt nicht an ihren Großvater, weil es eben nicht so verankert war, ne? Was ich schon noch spannend finde, ist, dass diese Kampagne, dieser Piratenspot, den hat man ja für Gesamteuropa, wie ich es beobachtet, ausgespielt und eben nur im deutschsprachigen Raum oder nur in Deutschland den Teddy eingesetzt. Also in diesen Spot eben die Figur verändert. Und der deutsche Spot performt einfach viel, viel besser als der europäische Spot, sofern man das beurteilen kann auf YouTube. Und dann, finde ich, hat es schon nochmal einen Aspekt, dass man wirklich merkt, okay, es ist schon eine gut gewählte Person, die da eingesetzt wird. Der Humor passt auch in gewisser Art und Weise. Und es wurde natürlich schon schön integriert mit dem Casting-Video zu Beginn des Jahres auf TikTok, den anderen Formaten eben, die über Teddys Kanäle ausgespielt wurden. Also ich finde das in sich schon eine sehr, sehr runde Geschichte. Ja, ich glaube, diese Anspielung an das Horse, das werden wahrscheinlich gar nicht so viele wissen, aber es funktioniert auch gleichermaßen irgendwie mit dem Seahorse ganz schön.
Ich bezweifle, ob ich Reite auf einem Seepferd einen ähnlichen Eingang in die deutsche Alltagssprache finden wird wie I'm on a horse in den USA. Ansonsten finde ich eben auch, es ist mustergültig erarbeitet. Ich denke, der Teddy spiegelt halt diesen absurden Humor genau wieder, wie der in diesen Ursprungsspots da war. Hanna, du hast es gerade gesagt, bringt der Teddy halt so viel Popularität, also positive Popularität in der jüngeren Zielgruppe mit, dass er der geeignete Testimonial ist. Das passt, das ist ein Fit. Und deswegen glaube ich auch, funktionieren die Filme relativ gut auf YouTube. Die Frage für mich ist jetzt ganz blöd und ganz klassisch, ja, was bringt's der Marke Old Spice? Und schlussendlich ganz schlicht, laufen deswegen jüngere Männer in die Läden und decken sich mit Old Spice ein, beziehungsweise gehen die Partner, Partnerinnen der jüngeren Männer in die Läden und kaufen Old Spice.
Vielleicht ist erst einmal die Marke überhaupt mal wieder bekannt. Also das ist ja sicherlich erstmal das erste Ziel, überhaupt eine Bekanntheit aufzubauen, die ja nicht gegeben ist in Deutschland.
Eine gestützte Bekanntheit in Deutschland, und das ist nicht viel, ist ca. 60% ja. Markenbekanntheit. Und wenn man sich so Riesenmarken ansieht wie Dove, Nivea, Rexona, Axe, die sind halt bei 90% unterwegs. Das ist schon eine andere Hausnummer.
Dann kann man vielleicht Old Spice doch noch eine Lanze brechen. Wenn du dir jetzt anguckst, was wir neulich auch schon bei Axe diskutiert haben, dann ist gerade diese Brüche, dann ist das anscheinend was, was bei der männlichen Zielgruppe momentan gut im Kurs steht. Und nun ist ja nicht gerade Axe momentan unpolarisierend und da gibt es sicherlich eine Chance für eine Second Choice. Und da hilft erstmal die Bekanntheit und dann brauchst du halt den Trial und dann spielen wir das Spiel des Einzelhandels, dass du im richtigen Regal bist, dann würde ich da schon mich hinreißen lassen und mein negatives Votum etwas positivieren.
Ja, genau. Man muss ja nicht eine Kultkampagne machen. Ich meine, da liegt man die Latte viel zu hoch. Ich meine, die haben damals in Cannes 2010 alles abgeräumt, was es gab. Darum geht es gar nicht, sondern schlichtweg, dass man hier sehr, sehr gute Kommunikation hat, die die Marke mal so richtig aktualisiert und auf die Landkarte bringt.
Das war's für heute. Die Zeit meldet gegen den Branchentrend Rekordzahlen in den Disziplinen Auflage und Abos. Wieso behauptet sich die traditionsreiche Wochenzeitung so gut im Wettbewerb? Ist es die hohe Qualität des Journalismus? Ist es die ausgeklügelte Digitalisierungsstrategie? Ist es das ikonische Format des Printprodukts? Der Schweizer Einzelhandelsgigant Migros baut vollautomatisierte 24/7-Shops sowohl ab als auch auf. Was ist der Hintergrund für ein solch ambivalentes Vorgehen? Brauchen die Konsumentinnen und Konsumenten überhaupt solche Konzepte? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen? Die P&G-Marke Old Spice soll jetzt auch im Dachraum so erfolgreich werden, wie sie es seit 2010 in den USA dank der absurd komischen und mit Preisen überhäuften The Man Your Man Could Smell Like Werbekampagne ist. Im deutschsprachigen Raum soll der Job durch den deutschen Comedy-Star Teddy Teclebaan erledigt werden. Kann das funktionieren? Wie ist der erste Teddy-Werbespot zu beurteilen? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören!